Ups, der Player läuft ja schon. Ja, hallo, da bin ich wieder. Ja, in meinem Hotelzimmer, Lorette Mar. Ja, ich habe eine leichte Ohrenentzündung, eine Otitis nennt das, glaube ich, der Onkel Doktor. Und die ist heute so schlimm, dass ich einen Tag Sauna und Meerpause gemacht habe, also immer noch mache. Ja, wir sind eigentlich die Küste entlang gelatscht, das war sehr schön. Und ja, die Küste entlang ist immer schön. Es hat eine Steilküste, wirklich sehr hübsch. Ja, was sind wir hier? Wir sind hier noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Ja, und zwar wollte ich heute Folge 33 machen. Folge 33. Ich setze mich mal mit der Allversöhnung auseinander. Mit der Angst vor Gott und mit destruktiven Gottesvorstellungen, die es natürlich auch gibt. Ja, und ich beziehe mich da auf ein Buch von D. Souza. Fragt mich jetzt nicht, dass ich das richtig ausspreche. Ich habe ein Buch gelesen. D. Souza heißt der Knabe. D. Souza Dinesh. D. Apostroph S-O-U-Z-A Dinesh. Leben nach dem Tod heißt das Buch. Ja, das hat dieser Mann geschrieben. Und bei diesem Mann handelt es sich um einen Republikaner. Und das Buch ist einigermaßen erschreckend. Also jetzt nicht im ersten Teil. Da will uns der Autor nämlich halt das Leben nach dem Tod nahe bringen, ne? Ich glaube, ich ziehe die Schuhe nicht an, sondern Badelatschen, oder? Also da will uns der Autor sozusagen belegen, dass die Liberal hier noch Badelatschen an. Also die Liberalsicht zum Beispiel eines Hans Küng, ne? Nachdem auch das Jenseits, also Gott ist nur symbolisch gemeint, das Jenseits und die Jenseitsvorstellungen sind aber auch nur symbolisch gemeint. Dass das ziemlicher Blödsinn ist, ne? Nach seiner Meinung. Und da bringt er eine Menge Argumente an den Start, ne? Die üblichen Argumente auch gegen den Materialismus. Ja, die üblichen Argumente auch gegen den Materialismus. Und ich guck mal kurz, ob die Sauna im Betrieb ist. Die war gerade schon wieder kaputt. Wie gesagt, schlimm ist das nicht. Ich wollte eh einen saunafreien Tag machen. Aber jetzt gucke ich doch mal nach. Ja, die ist immer noch aus. Aber da werde ich mich jetzt nicht beschweren. Das mache ich erst morgen. Ohr wird übrigens langsam besser. Bekämpft habe ich das jetzt mit reiner Chemie. Ich hatte ein Breitbandantibiotikum mit. Das habe ich mal verschrieben gekriegt, aber nicht gebraucht. Das nehme ich jetzt. Zusammen mit Ibuprofen, ne? Und so ein Mittel, das den Schleim löst. Ja, und es wird deutlich besser. Vor ein paar Jahren war das echt übel. So. Gut. Ja, und dann bringt er die üblichen antimaterialistischen Argumente vor, das war jetzt für mich alles nicht wirklich neu, aber mal eine ganz gute Zusammenfassung. Ja, und dann bringt er was Neues. Das sind die ganz üblichen Argumente, ne? Es gibt keine Erklärung der Materialisten für Bewusstsein. Ne, was ist Realität? Das ganze Übliche, es ist jetzt nichts Neues, aber es ist eine ganz gute Zusammenfassung. Man kann das Buch durchaus mal lesen. Aber dann wird es grisselig. Kümmert er sich um die Nahtodeserfahrung, ne? Also ein ganzes Kapitel widmet er sich der Nahtodeserfahrung. Auch ganz interessant durchaus. Und irgendwie Argus zieht sein Argument schon ein Stück weit. Also er hält die Nahtodeserfahrung durchaus für ein Argument für ein Leben nach dem Tod, ne? Also, die ähneln sich alle sehr, aber wie wir nach einer kurzen Internetrecherche auch alle wissen, können die natürlich auch alle naturalistisch erklärt werden, also ohne ein Leben nach dem Tod. Das ist eigentlich ganz interessant, deswegen Hans Küng zum Beispiel, der übrigens von diesem Autor von dem Buch, den ich gerade erzähle, sehr kritisiert wird, also als liberaler Theologe. Ja, also Küng lehnt diese Nahtodeserfahrung ab, als Begründung für ein Leben nach dem Tod. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er ähnlich wie Eugen Drewermann gar nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt. Das ist natürlich einigermaßen interessant, weil Naturalisten forschen ja auch nicht sind. Also Naturalisten versuchen ja Nahtodeserfahrung prinzipiell ohne Leben nach dem Tod zu erklären. Ne? Also sie gehen ja nicht von der Hypothese aus, dass das sein kann, sondern sie versuchen geradezu zwanghaft natürlich diese Erlebnisse ohne ein Leben nach dem Tod zu erklären. Aber ich persönlich brauche das für meinen Glauben an ein Leben nach dem Tod jetzt nicht. Also Nahtodeserfahrungen sind nicht wichtig für mich. Ja, und also für mich ist das jetzt nicht wichtig. Aber für viele vielleicht schon. Ne? Also es wäre auch mal ganz interessant, das wissenschaftlich zu erforschen. Und das tut man ja offensichtlich auch. Interessant jedenfalls, dass die Theologie das scheinbar nicht für so wichtig hält. Und einige Theologen nicht dran glauben, ne? Was ja auch völlig okay ist. Aber man kann nicht sagen, dass es wissenschaftlich widerlegt wird. Und das arbeitet der Autor dieses Buches auch ganz gut raus. Da kann man sich mal reinziehen. Schwierig. Wird es aber dann in den letzten Kapiteln des Buches. Und da habe ich dann auch aufgehört zu lesen. Ja, also bis dahin ist das Buch ganz gut. So richtig gruselig wird das Buch, aber im letzten Kapitel, das ich dann auch gar nicht mehr ganz gelesen habe, weil es wirklich gruselig wurde, wo es um die Hölle ging. Die wurde dann in den blutrünstigsten Farben geschildert. Geradezu sadistisch genüsslich. Erinnerte mich an Jesus.de, da gab es mal einen, so eine Höllendiskussion, also, und da hat er einen ehrlich vorgeschlagen, dass man sich die Qualen der Hölle so vorstellen müsste, als wenn man die Hand immer und immer wieder in heißes Frittierfett von einer Pommesbude so reinstoßen würde. Ne? Also so müsste man sich die Qualen der Hölle vorstellen. Ähnlich schildert das der Autor des Buches, das ich gerade beschrieben habe. Also es werden da richtig genüsslich Folterfantasien ausgelebt. Ich bin übrigens gerade in Lorette und latsche bei dem Parkplatz. Meine Ohrentzündung ist nicht besser geworden. Und ich hoffe jetzt in einer Apotheke Hilfe zu finden. Also die Antibiotika schlagen nicht an. Das hatte ich schon mal im Urlaub. Ist natürlich ärgerlich, obwohl man damit noch leben kann. Ja, also Folterfantasien, ne? Werden da richtig ausgelebt. Und das ist auch jetzt kein Wunder. Also der bei Jesus.de, der kriegte dann auch richtig Kontra. Und der Autor dieses Buches, das ich gerade beschrieben habe, der gehört also definitiv zur religiösen Rechten. Zum rechten Flügel der amerikanischen Republikaner, wie ich der Wikipedia entnehmen konnte. Und klar, dass die in solchen Fantasien schwelgen. Ne? Also Gott foltert für die Ewigkeit mit Pommes Frittierfett. Laut Jesus.de, also laut einem Autor auf Jesus.de. Und ähnliche Fantasien hat auch der Autor dieses Buches. Ja, ich habe in der Apotheke Chemie bekommen. Sehr gut, nichts Homöopathisches. Scheint mir so eine Art Desinfektionsmittel fürs Ohr zu sein. Und ja, klingt gut. Vielleicht bringt es ja was. Wenn es was bringt, dann merke ich mir die Marke. 2 Tropfen, 3-mal täglich. Also morgens, mittags, abends. Ja, okay, also der gehört zur Rechten, zur republikanischen Rechten, und der schwelgt da richtig in Gewaltfantasien. Also das ist der absolute Hammer. Und ja, das ist wirklich der absolute Hammer. Er schwelgt da von den Gewaltfantasien. Und da ist natürlich nicht die Frage, ob er jetzt recht hat oder nicht recht hat. Ich glaube, die Frage können wir klar verneinen. Sondern, wie kommen Menschen dazu, sich Gott als einen Sadisten vorzustellen, der also für Eternities, also für die Ewigkeit, die Hände immer wieder in kochendes Frittierfett taucht, ne? Also den Menschen ungeheure Qualen zufügt. Egal, ob man jetzt an Werkgerechtigkeit glaubt, das tun die ja noch nicht mal, sondern bei denen werden ja alle gefoltert, die Jesus Christus nicht ganz als Erlöser angenommen haben, ne? Mit Pommes Frittierfett für die Ewigkeit. Ja, also die Leute haben Angst vor Gott, ne? Also wer sowas glaubt, der hat Angst vor Gott. Und da habe ich mir die Frage gestellt, muss ich eigentlich Angst vor Gott haben? Es ist so Schwarzpädagogik, ne? Also es gibt hier Eltern, die machen ihren Kindern Angst. Das gilt heutzutage nicht mehr als sehr modern, scheint aber in den USA übrigens noch ziemlich üblich zu sein. Ja, die USA ist ja auch nicht gegen körperliche Züchtigung prinzipiell. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein ziemlich gewalttätiges Volk, muss man aber immer leider sagen, die ihre Kinder misshandeln. auch in Schulen misshandeln, also körperliche Strafen ist ja der Euphemismus für Misshandlung, ist in Schulen nicht prinzipiell verboten. Das erscheint den Deutschen schon ein bisschen archaisch. Den Europäern wahrscheinlich, also sogar, ja, ich denke mal hier in Spanien ist es verboten. In Russland weiß ich, dass es verboten ist, Misshandlung in Schulen. Das ist schon ganz schön archaisch. Ja, und aus dieser schwarzen Pädagogik heraus kommt natürlich dieser schwarzpädagogische Gott, ne? Der die Leute zu ihrem eigenen Besten quält. Ja. Gut, aber die Frage ist ja, müssen wir Angst vor Gott haben? Ja, also. Aber bevor wir uns dieser Frage stellen, müssen wir natürlich mal kurz zusammenfassen, was für ungeheure Konsequenzen dieses Gottesbild hat. Und auch, dass dieses Gottesbild natürlich früher üblich war. Geht mal in eine Kirche, Tag des jüngsten Gerichtes, dann wird er oft gemalt. Da werden die Höllenqualen doch in den blutrünstigsten Farben geschildert. Und wie man den Foren entnehmen darf, also im Internet, also es war in den 60er Jahren noch üblich, Kindern damit eine Menge Schiss zu machen, ne? In den 70ern auch noch. Also mit Höllenqualen. Ne? Ich kenne eine ganze Menge Leute, nicht nur aus dem Internet, vor allen Dingen aus katholischer Ecke, aber auch Protestanten, denen man so viel Schiss gemacht hat vor der Hölle, ne? Auch im Zusammenhang mit gelebter Sexualität, dass natürlich irgendwann mal die Leute den Glauben an Gott komplett über Bord geworfen haben, um sich davon zu befreien. Und das kann man nicht möglich übel nehmen. Jetzt sitze ich hier im Wellnessbereich des Hotels. Also, ich rede mal von Wellnessbereich, ihr müsst euch das so vorstellen. Das war mal ein Zimmer, vermute ich mal, an der Spitze des Hotels. Und da haben die also ringsherum Plexiglas gezogen, so ein bisschen wie ein Gewächshaus, ganz hübsch gemacht allerdings. Und da ein Whirlpool, den ich im Verdacht habe, dass er für meine Ohrenentzündung verantwortlich ist. Und eine Windsauna für zwei Personen, also maximal, mit drei Leuten ist die überfüllt. Und ein Dampfbad, das jetzt schon seit dem Frühjahr kaputt ist. Im Frühjahr waren wir ja hier, da war es noch heil, aber da muss es kaputt gegangen sein. Ja, und mit Sicherheit die beste Aussicht, die man in Lorette haben kann. Ich gucke hier auf diese Burg und ich bin direkt über dem Meer, ne? Also das Meer ist 30 Meter entfernt. Ja. Gut, also Sadismus von diesem Autor. Also der Autor ist also offensichtlich der Meinung, dass Gott alle Menschen, die gestorben sind und Jesus Christus nicht ganz als Erlöser angenommen haben, für alle Zeiten foltert. Und das hat natürlich ziemliche Verheerungen ausgelöst, jetzt nicht durch den Autor, sondern ich kenne also viele, die noch katholisch erzogen wurden und auch evangelisch, ne? Das war früher gängig, also Gottesfurcht nannte man das, ne? Und das haben die Priester auch ganz schön geschürt. Ne? Also man sollte Gott fürchten. Ja, und da muss man sich überlegen, warum autoritäre Menschen natürlich auf sowas stehen, das ist klar. Die gehorchen eigentlich immer nur aus Angst. Ne? Angst ist natürlich ein wichtiges Motiv zum Handeln. Ne? Also ich glaube, jeder Mensch weiß, dass er viele Dinge aus seinem Leben gemacht hat. Aus Angst, ne? Die Menschen werden von Ängsten getrieben, ich persönlich ja auch. Angst ist allerdings auch das Gefühl, glaube ich, das am meisten Schaden anrichtet, ne? Also ich persönlich merke, dass ich, je älter ich werde, umso angstfreier werde ich. Weiß nicht, ob das allen so geht. Ja, und Angst vor Gott ist natürlich etwas anderes als Respekt vor Gott, ne? Also der einzige Unterschied zwischen Angst und Respekt, der ist dem Autor dieses Buches nicht so richtig klar geworden. Also Respekt ist ja etwas, was man sich erwirbt. Angst macht man, ne? Also ein Mensch, der keinen Respekt verdient, der kann ja Autorität nur über Angst ausüben, ne? Und das, davon lebt ja auch unsere Gesellschaft, die Hierarchien in der Gesellschaft, ne? Angst vor Armut oder, wenn das Regime totalitär ist, Angst vor Folter, Angst vor Verhaftung, Angst vor sozialer Deklassierung. Das hält ja die Leute auf Linie, das hat ja mit Respekt nichts zu tun, ne? Und Respekt, also eine natürliche Autorität gibt es nicht, aber Respekt ist halt, man erkennt die moralische Integrität des Gegenüber an, ne? Und gehorcht ihm, oder gehorcht ihm nicht, sondern folgt ihm aus Respekt, ne? Das ist etwas anderes. Respekt braucht keine Stärke, ne? Also jemand, der Respekt hat, der muss nicht foltern, damit die Leute ihm folgen. Ja, und wie erwirbt man sich Respekt? Nun, Respekt bekommen von mir persönlich natürlich Leute, deren moralische Integrität ich anerkenne, ne? Also wenn ich einen Menschen für moralisch integer halte, dann respektiere ich ihn. Also ich respektiere erstmal jeden Menschen. Aber nee, ich muss das anders aufziehen. Also respektieren tue ich natürlich jeden Menschen, aber wenn ein Mensch Macht über mich hat, dann macht mir das nur dann keine Angst, wenn ich den oder diejenige, die Macht über mich hat, für moralisch integer halte. Ja, so muss man das aufziehen. Ja, also wenn ich eine Regierung für integer halte, dann kann die ruhig Macht über mich haben. Ne? Und wenn ich die Integrität der Regierung, die moralische Integrität der Regierung nicht fühle, dass die nicht moralisch integer ist, dann macht mir die natürlich Angst. Ne? Weil die dann willkürlich ist. Schon klar. Ja. Und deswegen habe ich keine Angst vor Gott. Ne? Weil Gott ist moralisch integer. Der hat natürlich absolute Macht über mich, das ist klar. Und er könnte mich auch für alle Zeiten foltern, wenn er das würde. Aber weil er eben moralisch integer ist, bin ich mir absolut sicher, dass er das nicht tun wird. Ne? Das liegt an der moralischen Integrität. Eine moralisch integre Gestalt foltert nicht. Ne? Das geht halt nicht. Das macht natürlich diesen Typen, der dieses Buch geschrieben hat, zu einer ziemlich gruseligen Gestalt, weil er nämlich wirklich glaubt, dass ein Gott, der ja moralisch integer ist, laut Definition foltert, ne? Das Folterverbot ist absolut, ne? Das gilt sicher auch für Gott. Ich meine, Gott kann natürlich das Folterverbot brechen. Er ist ja allmächtig, aber er wird es nicht tun. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass Gott sich nicht an die Menschenrechte hält. Also für mich unvorstellbar, für diesen Typen offensichtlich nicht. Und das macht ihn zu einem gruseligen, wirklich gruseligen Typen. Klar, die Republikaner, der Typ ist ja einer, die foltern ja auch, ne? Die haben das Folterverbot, fühlen die sich ja nicht dran gebunden, ne? Man foltert die Menschen zu ihrem eigenen Besten. Ich hatte ja schon gesagt, autoritärer Charakter, ne? Sadisten. Ja, so ist das leider, ne? Mit der Rechten. Die leben, die glauben also an einen folternden Gott. Ich glaube nicht an einen folternden Gott, ne? Und ich glaube durchaus an die Werkgerechtigkeit, da habe ich ja schon einen eigenen Podcast zu gemacht, aber einen Gott, der foltert, an den glaube ich nicht. Und aus dieser Perspektive heraus ist natürlich die Allversöhnung eine sehr attraktive Idee, ne? Keiner ist für alle Zeiten verdammt, ne? Immer nur vorübergehend. Und ganz egal, was Menschen gemacht haben, Gott foltert diese Menschen natürlich nicht, ne? Also Adolf Hitler wird auch von Gott nicht gefoltert. Wozu soll das auch gut sein? Ich meine, aber egal, selbst wenn es zu irgendwas gut wäre, Gott tut's halt nicht. Weil es mit der Liebe auch nicht zu vereinbaren ist, ne? Gut, die Republikaner und die religiöse Rechte, die leitet das natürlich aus der Bibel ab, ne? Also aus dem Neuen Testament. Das wird ja auch alles in diesem Buch jetzt, von dem ich die ganze Zeit rede, wird das alles aus dem Neuen Testament abgeleitet. Das Problem ist natürlich, dass man aus dem Neuen, Alten und allen Testamenten alles ableiten kann. Das ist immer das Ding, ne? Ja, das ist natürlich kein überzeugendes Argument, weil man natürlich alle Texte selektiv lesen muss, um etwas daraus abzuleiten. Aber darauf berufen sie sich halt. Und das ist wirklich gruselig. Ja, und die liberalen Christen, die werden von ihm beschimpft. Wobei in einem Punkt muss ich ihm beschimpfen. Also Beschimpfung ist Quatsch, er kritisiert hier wirklich, also Beschimpfung ist schon übertrieben. Aber in einem Punkt hat die religiöse haben, also die Evangelikalen, schon recht. Also wenn man sich so Theologen wie Hans Küng und so durchliest, ich lese momentan ein paar Texte von Hans Küng, dann fällt einem schon auf, und das ist natürlich eine der Stärken der amerikanischen Christen, deswegen sind die so stark, meiner Meinung nach, sie haben den Naturalisten halt nicht nachgegeben, ne? Also sie haben tapfer Widerstand geleistet. Berkeley und so, es gab da wirklich gute Philosophen, die den Naturalismus auch wirklich auf hohem Niveau kritisiert haben. Und in Europa haben die ja dann irgendwann aufgehört zu kritisieren. Also Hans Küng ist ja mit dem Naturalismus d'accord, hält zum Beispiel nichts von Nahtodeserfahrung und hat dieses getrennte Weltenbild. Also der Naturalismus hat halt recht, 100% recht. Und dann wird es schwierig, ne? Mit einem Leben nach dem Tod. Gott wird immer mehr symbolisch gesehen, ne? Also letztendlich, und das ist ja auch der Vorwurf der Republikaner, sind das eigentlich verkappte Humanisten. Ne? Also letztendlich sind das Humanisten. Ich finde den Humanismus total cool, aber es hat ja mit dem Christentum kaum noch was zu tun, oder mit dem Theismus, ne? Also Eugen Drewermann ist eigentlich ein Humanist, ne? Der glaubt gar nicht an Gott. Der glaubt gar nicht an Gott als supernaturales Wesen, sondern als Symbol, mehr psychologisch. Hans Küng ist da auf einem ganz ähnlichen Trip. Und Hans Küng lehnt halt den Mystizismus total ab, ne? Und eine Religion ohne Mystizismus ist tot. Also das ist keine Religion mehr. Eine Religion, die nur aus Mystizismus besteht, ist vermutlich auch tot. Ne, das ist dann das andere Extrem. Aber eine Religion, die ganz auf Mystizismus verzichtet, die ist eigentlich eine tote Religion. Und deswegen finde ich den Widerstand der amerikanischen Christen gegen den Naturalismus, vor allen Dingen zum Beispiel, was die Evolutionsfrage angeht, erheiternd, sagen wir es mal so. Sie kämpfen wenigstens, ne? Also sie haben durchaus festgestellt, dass sie da angegriffen werden, während die europäischen Christen eigentlich nur noch nachgeben und gar keinen eigenen Standpunkt mehr vertreten. Und den Mystizismus anderen überlassen, denn der Mystizismus ist ja nicht auf dem Rückweg, ne? Also das habe ich noch bei der Homöopathie-Lüge, ich habe das Buch übrigens zu Ende gelesen, gemerkt. Diese Naturalisten, diese Hardcore-Naturalisten, diese Positivisten, die fühlen sich natürlich von Irrationalisten umzingelt. Ne? Wir müssen uns klar machen, die Gesellschaft ist eigentlich total irrational. Der Rationalismus ist zumindest in einer Defensivposition. Ne? Homöopathie, Bachblütentherapie, Horoskope, die wildeste Esoterik ist natürlich, ich denke mal, für 80% der deutschen Bevölkerung völlig klar. Also die sind total irrational unterwegs. Nur halt nicht mehr kirchlich organisiert, sondern halt durch andere Organisationen, ne? Oder durch halt Esoterik-Buchläden, die es ja en masse gibt. Und ein Naturalist fühlt sich also auch in Deutschland von Irrationalismus umzingelt und redet auch immer so in Kampfstrategien, ne? Also er muss den Irrationalismus bekämpfen, Homöopathie verführt, das kam in dem Buch wirklich wieder als Begriff, also man wird nicht nur zum Kreationismus verführt, sondern auch zur Homöopathie. Und die kapern die Universitäten, ne? Also wie so Piraten werden die Universitäten gekapert. Und der Universität muss als Hort des Rationalismus wie so eine Priesterschaft praktisch bewahrt werden. Da darf also nichts Irrationales in die Universitäten rein, weil dann Leute, die dem Rationalismus vielleicht positiv gegenüberstehen, zum Irrationalismus verführt werden können. Offensichtlich rechnen die damit, dass Menschen nicht in der Lage sind, sich ihr eigenes Urteil zu bilden. Ja, also es gibt so eine weise Eliteschicht aus Sicht dieses Homöopathie-Typen, der das Buch geschrieben hat. Eine weise Eliteschicht, die genau weiß, was Rationalität ist und Irrationalität, die das versteht, weil sie halt intelligent genug ist offensichtlich. Die ist total anti-egalitär, übrigens diese Sichtweise. Und dann gibt es den Pöbel, die Masse, die das nicht verstehen kann, ne? Die jemanden einfach wegen dem Professorentitel für rational hält und dann in einem Prof, der halt Blödsinn erzählt, zum Irrationalismus verführt werden kann. Also der Pöbel muss durch eine gereinigte Universität sozusagen vom Irrationalismus bewahrt werden. Ja, das ist so ein Klerus-Modell, ne? Also die Universität. Und da hat der ständig, also in dem Buch merkt man, der ist immer in einer Defensivposition. Aber die Kirche hat die Offensive halt geräumt. Die Kirche hat sich dem Naturalismus total angepasst. Restlos. Deswegen wird zum Beispiel der Autor dieser Homöopathie-Lüge, wenn er nicht gerade antiklerikal ist, scheint er mir nicht zu sein, das ist halt Glaubenssache. Die sind halt ein bisschen dumm, die brauchen halt den Glauben, das toleriert er schon. Solange sie sich nicht in die Wissenschaft einmischen. Also das ist sozusagen wie Fitnessstudio, persönliches Hobby, ne? Aber die haben mir nichts zu sagen, wie die Welt aussieht. Da wissen die nämlich nichts von. Das weiß ich nur. Ne? Der Naturalist weiß nur, wie die Welt wirklich aussieht. So sieht er das. Und da finde ich die amerikanische Rechte nicht sympathisch. Ich finde sie total unsympathisch. Aber die amerikanischen Kirchen zumindest leisten da echten Widerstand. Und bringen dann die Naturalisten ab und zu mal zum Schäumen. Ne? Ja. Und möchten eine Wissenschaft, die der Religion gehorcht, ne? Während in Europa ist es Konsens, dass die Religion der Wissenschaft zu gehorchen hat. Was übrigens genauso totalitär ist, ne? Also es ist ja totalitär, wenn ein Naturalismus bestimmt, was richtig und was falsch ist. Das kann er gar nicht, ne? Gut, aber nochmal zur Angst zurückzukommen, zum eigentlichen Thema dieser Folge. Also, wenn Gott moralisch integer ist, dann brauche ich keine Angst vor ihm zu haben. Ne? Und wenn mir jetzt irgendwelche Schwachmaten und dieser Typ, der das Buch geschrieben hat, ist ein Schwachmat. Und bei Jesus.de, der Typ mit dem Pommesfett, ne? In das Gott die Hände immer wieder taucht. Wenn die einem Angst vor Gott machen wollen, dann sollte man solche Leute mit der Kneifzange nicht anfangen, weil sie einen moralisch nicht integren Gott predigen, ne? Einen sadistischen Gott, der aus Lust foltert. Natürlich pädagogisch verbrämt. Aber letztendlich geht es da um Sadismusfantasien, die man auf Gott drauf projiziert, ne? Und das ist nicht moralisch integer. Also ich persönlich glaube, dass Gott sich an die Menschenrechte hält. Die kommen von Gott. Ne? Das sind seine Gesetze, die er aufgestellt hat, die Menschenrechte. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das ist Gottes Wille für den Menschen. Und an die hält er sich. Nicht weil er muss, er ist ja allmächtig, er muss sich nicht dran halten, sondern weil er will. Gott ist moralisch integer. Ja, deswegen habe ich keine Angst vor ihm. Natürlich werde ich irgendwann mal Rechenschaft vor ihm ablegen müssen für meine Taten. Und vielleicht komme ich nicht kostenlos davon, keine Ahnung. Ich kenne ja seine Kriterien nicht, ne? Ich weiß ja nicht, wie er urteilt. Aber da er absolut gerecht ist und moralisch integer, brauche ich da keine Angst vor zu haben. Habe ich auch nicht. Ich brauche nur abzuwarten. Vertrauensvoll. Ja, das werde ich auch tun. Ja, und jetzt fällt mir zu dem Thema auch nichts mehr ein. Das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise aus dem Wellnessbereich meines Lieblingshotels in Lloret de Mar. Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben unter eilig-podcast@yahoo.de. 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 Um welche Folge es sich handelt, das weiß ich nicht, aber ihr müsst mal gucken. Der Titel heißt so, steht im Titel, ne? Müsst ihr euer Player eigentlich anzeigen, was für eine Folge das ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, ladet weitere Folgen von mir runter. Wenn es euch nicht gefallen hat, nicht. Dann sucht euch einen anderen Podcast, der euch besser gefällt. Gebt den Außenseitern eine Chance. Es muss nicht immer CRE oder Küchenradio sein, ne? Oder Hoaxilla. Ja, und ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Koski.